Ja, vor kurzem, wir haben ja die Kinderwoche gehabt und wir haben uns viel über Sterne unterhalten und so weiter. Und im Fluss dessen habe ich etwas entdeckt. Vor kurzem gelang es den Forschern des Max-Planck-Institut für das Sonnensystem, atemberaubende Bilder zu machen von der Sonne. Es gibt eine Sonde, die wirklich sehr, sehr detaillierte Aufnahmen gemacht hat. Verschiedene Blickwinkel, Stück für Stück wurde alles aufgenommen, sehr, sehr viele Bilder. Und jedes einzelne Bild, mit dem kleinen Abschnitt, was es so mit war, ein kleines Teil zeigt wirklich nachhinein, also als sie alle Bilder hatten, zeigte es wirklich das Ganze. Und das war unglaublich. Solche Bilder hat man noch nie gesehen. Dort waren 83 Millionen Pixel, die man zusammengestellt hat. Und die Sonne wirklich in der ganzen Schönheit erstrahlte. Das ist nur so ein ganz einfaches Bild von der Sonne, die ich gesehen habe. Und erst in dem Zusammenspiel des Ganzen, also der ganzen kleinen Bilder, konnte man die Schönheit der Sonne sehen. Und da waren alle baff wirklich, wie schön das war. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, eigentlich ist das Ganze auch so mit dem Plan Gottes für uns Menschen und für die Welt. Durch sein Wort, durch die Bibel, Stück für Stück, durch jedes Kapitel, durch jeden Vers, durch jedes Buch. Wenn man das alles zusammentut, wenn man das alles liest, erfährt man wirklich oder sieht man den ganzen Teil, den ganzen Plan, was Gott für uns vorbereitet hat. Und es wird klar, wie groß Gott ist und wie wunderbar er das gemacht hat. Man sieht seine unfassbare Liebe und seinen vollkommenen Plan. Und heute möchte ich mit uns über ein Ereignis aus der Bibel reden, die mir irgendwie wichtig geworden ist und wichtig ist. Und im Laufe der Predigt werdet ihr merken, warum mir das wichtig geworden ist vielleicht. Also die Predigt habe ich so genannt, die Evakuierung der Gemeinde vor der Trübsalzeit, die Entrückung. Und wir werden ein bisschen drüber reden. In den letzten Jahren habe ich über dieses Thema hier schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema kennt. Das hieß, hast du schon gepackt? Also wie weit bist du? Wartest du auf Jesus oder nicht? Und vielleicht erinnert sich einer oder der andere, dass wir über Matthäus 24 nachgedacht haben, wo Jesus den Jüngern sagt, was alles so passieren wird, was für Zeichen kommen. Und dort redet Jesus über Erdbeben, Kriege, Hungersnöte und sehr, sehr verschiedene schreckliche Ereignisse. Dinge, die wir eigentlich heute in den Nachrichten sehr, sehr oft sehen. Aber uns werden diese Dinge als Zufälle oft verklickert. Ja, etwas, was in der Welt einfach passiert. Aber wenn wir die Bibel aufmachen, merken wir, dass das Zeichen und Hinweise sind. Eines der Zeichen ist ganz, ganz bedeutsam. Die Bibel sagt uns, dass Israel als Nation wiederhergestellt wird. Ein Ereignis, das lange unmöglich war in der Weltgeschichte. Aber irgendwann 1941 ist das passiert. 48, danke schön. Habe ich vertan. Seitdem leben die Juden in dem Land, so wie die Bibel es vorhersagt. Ja, also da mussten sie auch hin. Warum ist das wichtig? Weil die Bibel sagt, dass Jesus als Richter dorthin zurückkehren wird, nach Israel, zu seinem Volk. Also mussten sie auch dahin kommen. Und das ist nicht irgendein fernes religiöses Detail. Es geht um den Lauf der Weltgeschichte und darum, wo du und ich eigentlich in dieser Geschichte stehen. Denn bevor eine Zeit kommt, die die Bibel Trübsalzeit nennt oder die Versuchung, die den ganzen Erdkreis treffen wird, und die Bibel sagt, dass es 7 Jahre sein werden, wird etwas Erstaunliches passieren. Und vielleicht merkt ihr gleich im Laufe der Zeit, warum ich denke, dass es davor passieren wird. Jesus wird seine Gemeinde, das heißt alle, die heute an ihn glauben, alle, die heute Jesus Christus als ihren Retter sehen, plötzlich und unerwartet zu sich holen. Die Bibel nennt das Entrückung. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, das höre ich zum ersten Mal, diese Dinge, also die ich heute höre. Wovon redest du da eigentlich? Und wisst ihr was, wenn wir die großen Kirchen betrachten, die in Europa sind, dann muss ich sagen, dass die großen Kirchen gar nicht darüber predigen. Dieses Thema ist gar nicht bekannt in den großen Kirchen, also die Entrückung. Darüber wird geschwiegen. Aber Man muss auch sagen, wenn darüber nicht gepredigt wird, heißt nicht, dass es nicht wahr ist. Vielleicht ist heute der Moment, wo du zum ersten Mal manche Dinge hörst und das ernsthaft nachhinein dich fragt, stimmt das? Bin ich bereit für das, was die Bibel sagt? Bin ich bereit für Jesus Christus, wenn er kommt? Also die Entrückung wird im Neuen Testament von Jesus und besonders also von Apostel Paulus erwähnt und erklärt. Doch wir haben im Alten Testament eine Person, und vielleicht wisst ihr schon, wen ich meine, der auch entrückt wurde. Und er dient so als Vorbote der Entrückung der Gemeinde, kann man sagen. Es geht um Henoch, von dem im 1. Mose 5 wir lesen. Und wenn man einfach sich fragt, warum ist das so, warum wurde er entrückt, was sagt die Schrift, dann lesen wir dort, wir lesen in Hebräer über in 11, dort wird gesagt, durch Glauben, ja, hier muss man ganz aufmerksam lesen, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Sein Glaube war nicht ein bloßes Wissen. Also wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich glaube ja auch an Gott, ich weiß, ihn gibt's wahrscheinlich, aber das ist auch alles, dann muss man sagen, das ist zu wenig. Also einfach zu wissen, dass es vielleicht irgendwo einen Gott gibt, ist zu wenig. Die Bibel sagt, er glaubte daran und das war mehr als nur ein Wissen. Und genau diese Beziehung redet auch Jesus und er sagt in Johannes 14, 1 bis 3, und das wird so ein bisschen unser Text heute sein, er sagt den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, er fängt mit dem Glauben an. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er setzt sich und Gott auf eine Stufe. Es handelt sich hier um eine Analogie zwischen dem jüdischen Hochzeitsbrauch im biblischen Zeit und des Kommen Jesu. Ich werde euch gleich ein bisschen erzählen, wie dieser Brauch ist und ihr werdet viele, viele Dinge merken, die Jesus hier nennt, die damals jeder verstanden hat, weil man die Hochzeitsbräuche kannte und für jeden war sehr klar, was Jesus hier sagt. Also in biblischer Zeit begann eine jüdische Hochzeit mit einer Verlobung, dem Schließen eines Ehebundes. Der Bräutigam besuchte die Braut, das Haus der Braut, um mit dem Vater das Brautgeld auszuhandeln. Also das war ganz normal. Und nach der Zuzahlung galt der Bund als geschlossen und das Paar wurde als Eheleute betrachtet. Also das war fest. Ja. Die Braut war von diesem Moment an dem Bräutigam geweiht. Sie war mit ihm quasi. Zur Besiegelung tranken die beiden aus einem Weinkelch mit einem Segensspruch. Das gehörte auch dazu. Und danach kehrte der Bräutigam für etwa ein Jahr ins Haus des Vaters zurück, während sich die Braut auf das gemeinsame Leben vorbereitet hat. Während der Trennungszeit bereitete der Bräutigam im Haus des Vaters die Wohnstätte. Also das wurde ganz normal gebaut und gemacht. Und nach etwa einem Jahr, meistens war das so, nachts in einer Fackelprozession mit Begleitern kam der Bräutigam, um die Braut abzuholen. Und obwohl die Braut wusste, er kommt, wusste sie nicht genau, wann er genau kommt. Also sie musste bereit dafür sein, sie wusste nicht genau den Zeitpunkt. Aber ein Ausruf kündigte ihn an und dann kam er. Und nachdem der Bräutigam die Braut abgeholt hatte, zogen die Hochzeitsgemeinschaft also alle ins Haus des Vaters. Und dort wurde Braut und Bräutigam in die Brautkammer geführt. Bis dahin blieb die Braut verschleiert. Keiner hat sie gesehen. Und in der Kammer vollzogen die beiden die Ehe erstmal körperlich. Danach wurden die zuvor geschlossene Ehebund, also alles, was davor klar war, endgültig quasi bekannt gegeben und bestätigt. Und jetzt kommt's. Anschließend verkündigte der Bräutigam den Vollzug der Ehe der ganzen Hochzeitsgemeinschaft. Und nachdem die Hochzeitsgäste diesen Vollzug der Ehe erfahren hatten, blieben sie 7 Tage im Haus des Vaters und des Bräutigams und feierten das große Fest. Und während dieser Zeit verweilte der Bräutigam und die Braut in der Brautkammer, verborgen von den Gästen. Und am Ende dieser 7 Tage kam der Braut und die Bräutigam raus und erst jetzt konnte man sie zusammen so offiziell und sie auch unverschleiert sehen. Das sind sehr, sehr interessante Dinge. So wurde üblich die jüdische Hochzeit gefeiert. Also natürlich nicht alle, manche waren vielleicht ärmer, manche glaubten vielleicht nicht an die Kultur und die Bräuche, aber meistens wurde so gemacht. Und interessant, was Jesus hier sagt, das Kommen Jesu in Johannes 14,3 spiegelt in vielen Punkten diese jüdische Hochzeit wider. So wie der Bräutigam, also der normale Mensch Bräutigam, das Haus seines Vaters verließ, um zu der Braut zu kommen, kam Jesus vom Himmel zur Erde, um die Gemeinde zu gewinnen, dich zu gewinnen für ihn. Durch seinen Tod am Kreuz schloss er einen Bund. Wie der Bräutigam, der den Brautpreis bezahlt hat, hat Jesus den Preis für dich und mich am Kreuz bezahlt. Und beim letzten Abendmahl reichte Jesus den Kelch und erklärte ihn zum Zeichen eines Bundes. Und das ist vielleicht vergleichbar mit dem Weinkelch der jüdischen Verlobung, die Jesus oder der Bräutigam auch feierte. Die Gemeinde wurde dadurch als heilig für Christus ausgesondert. Es ist ein neuer Bund entstanden. Und nach der Brautschließung kehrt Jesus wie der jüdische Bräutigam ins Haus seines Vaters zurück, in den Himmel. Und seitdem lebt die Gemeinde in der Zeit der Trennung. Ja, Jesus ist nicht da, wir sind hier. Ähnlich wie dieses jüdische Brautpaar kehrte ihr Bräutigam zurück, aber die Braut wartet oder lebt in dieser Wartezeit. Jesus Wiederkunft wird der Moment sein, in dem der Bräutigam kommt und seine Braut endgültig zu sich nimmt. Es ist interessant, Jesus sagte das so in 2 Sätzen, aber es ist so viel Tiefe dahinter, wie dieses jüdische Brauch war und wie man das übertragen kann. Und die Vorbereitung einer Wohnstätte durch jüdischen Bräutigam im Haus seines Vaters spiegelt die Verheißung, die Jesus uns hier wiedergibt. Während seiner Abwesenheit sagt Jesus, bereite ich im Himmel euch die Wohnstätte vor. Am Ende dieser Zeit der Trennung wird Christus, wenn man so diesen jüdischen Brauch verfolgt, und das ist jetzt wichtig, am Ende dieser Zeit der Trennung wird Jesus wie einst der Bräutigam zurückkehren und seine Braut zu holen, damit sie bei ihm sei. Das lesen wir auch hier. Und die Entrückung, ist die Entrückung, man kann sagen, ein Wort und Wechsel. Ja, die Braut war in ihrem Haus, der Bräutigam holt sie ins Haus des Vaters. Das Gleiche passiert hier. Wir leben hier auf der Erde und Jesus sagt uns, ich werde euch holen in das Haus des Vaters. Und wie der Bräutigam mit einer Prozession persönlich kam, so wird Jesus auch mit Engeln kommen und persönlich die Gemeinde zu sich nehmen. Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt. Genau wie die jüdische Braut wissen wir nicht, wann der Bräutigam kommt. Und aus diesem können wir entnehmen, dass die Wiederkunft Christi jederzeit passieren kann. Das haben auch die Christen damals jederzeit erwartet. Sie haben nicht auf irgendwelche Zeichen noch erwartet, sondern sie wussten, Jesus kann jederzeit kommen. Und das spricht eigentlich dafür, dass es nicht nach der Trübsalzeit kommt, sondern davor. Weil wir wissen, die Trübsalzeit dauert 7 Jahre und dann kommt Jesus. Das heißt, eigentlich könnte man sein Kommen ja berechnen und wissen, wann er kommt. Dann müsste man sich nicht wirklich vorbereiten. Wir wissen, erstmal müssen die 7 Jahre ablaufen und dann kommt er. Aber die Bibel sagt, keiner weiß, wann er kommt. Das heißt, man kann es nicht wirklich berechnen. Die Bibel spricht davon, dass Jesus nach der Trübsalzeit kommen wird als Richter und die Bibel spricht, dass er in Herrlichkeit kommen wird. Wir lesen in 1. Thessalonicher 2, dort wird gesagt, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen. denn er muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Einige der Ereignisse, die davor passieren müssen, sagt uns die Bibel, dass der Antichrist auftreten wird und in den dritten Tempel, was die Juden bauen möchten, sich setzen wird. Das sind Bedingungen, die sich erfüllen müssen, bevor Jesus wiederkommt. Doch die Entrückung, die kann jederzeit passieren. Also Jesus kommt wieder als Richter, aber erst nach der Trübsalzeit. Das muss davor passieren. Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und die Entrückung, das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir aufpassen, was wo gemeint ist. Wie der Bräutigam und die Braut 7 Tage verborgen bleiben, ja, die waren ja verborgen, keiner hat sie gesehen, sie haben 7 Tage gefeiert, kann man sagen. So wird auch Christus in seiner Gemeinde, mit seiner Gemeinde 7 Jahre im Himmel verborgen sein. Die Zeit entspricht, was Daniel sagt, der 70. Jahrwoche. Und so wie die jüdische Braut nach 7 Tagen rauskommt und allen sich zeigt und sich quasi den Schleier abnimmt und jeder sieht, ah, das ist die Braut, so wird auch Jesus mit seiner Gemeinde nach der Trübsalzeit kommen. Und wir lesen in Kolosser 3, Jesus, dort wird gesagt, Paulus schreibt, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Danach werden wir im Haus des Vaters mit dem Bräutigam zusammen leben, wo er nach der Himmelfahrt mit seinem Vater auch schon wohnte. Und das sind so interessante Dinge, die wir wahrnehmen müssen in der Bibel, weil sie bereiten uns auf diese Zeit vor. Sie rütteln uns ein bisschen wach und sagen, bist du bereit, denn es kann jederzeit passieren. Und die Bibel möchte uns keine Angst machen. Sie möchte uns nicht irgendwie drücken und uns irgendwie in die Ecke drängen, sondern sie möchte, dass wir bereit sind, Jesus entgegenzukommen. Und Apostel Paulus hat auch darüber gesprochen, über die Entrückung. Er sagte in den Korinthern, in 1. Korinther 15, er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Also das wusste man im Alten Testament noch nicht, aber im Neuen Testament. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wow, das sind so starke Worte. Aber hier werden 4 Wahrheiten besonders hervorgehoben. Und lass uns die einfach sehen. Das erste ist, es wird gesagt, dass es plötzlich geschehen wird. Die Entrückung passiert plötzlich. Nicht vorbereitet, nicht nach 7 Jahren abgezählt, sondern plötzlich. In einem Augenblick, wie ein Blitz. Der Moment, auf den viele Generationen der Gläubigen gewartet haben, dürfen wir vielleicht erleben. Wir leben in dieser Zeit. Das Zweite, was hier gesagt wird, ist, nicht alle werden sterben. Und das ist etwas, was ja niemals wirklich so gab. Also nur einzelne Leute wurden entrückt oder irgendwie, wurden entrückt, kann man sagen. Aber es werden manche hier sein, die vielleicht nicht sterben werden, sondern Jesus so erleben werden. Sie werden den Tod nicht schmecken. Das Dritte ist, es wird gesagt, eine Posaune wird erklingen. Diese Posaune ist nicht die Posaune in Offenbarung 11. Offenbarung wurde 40 Jahre später geschrieben. Hier wussten wir gar nicht von dieser Offenbarung, um darauf vielleicht einzugehen. Aber Paulus erwähnt eine Posaune, um etwas Entscheidendes zu verdeutlichen. Die Christen in Korinth, besonders in Korinth, die kannten die römischen Herren und die Posaunenrufe. Und die letzte Posaune war ein Signal zum Aufbruch. Also nicht zum Krieg, sondern Aufbruch, aufstehen, los, wir wollen nach Hause. Und das war eine Posaune, die jeder kannte. Und er spricht diese Posaune an und sagt, wir wollen nicht in den Krieg ziehen, sondern wir wollen in die Arme unseres Herrn Jesus Christus zurückkehren. Er holt uns ab. Es ist ein Ruf, komm nach Hause. Das ist ein schöner Ruf. Und das Vierte, was hier erwähnt wird, er sagt, die Toten in Christus werden auferstehen. Es ist nicht nur ein geistliches Ereignis, sondern es ist auch eine körperliche Realität. Die Gläubigen, deren Seelen schon bei Jesus sind, die schon verstorben sind und bei Jesus sind, werden ihre Leiber zurückerhalten. Interessant, oder? Doch nicht wie vorher, dass sie sterblich sind, sondern herrlich verwandelt werden wir. Der Tod wird, kann man sagen, nicht das letzte Wort haben über sie. Und dann wird die Auferstehung endgültig triumphiert über den Grab. Dieses Thema greift Paulus sehr, sehr stark ein, in vielen Dingen. Und in 1. Thessalonicher sagt er der Gemeinde dort, er sagt, denn das sage ich euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zu der Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten, die an Christus geglaubt haben, werden zuerst zum Leben erwachen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und wisst ihr, jetzt kommt der Text, noch dieser Satz am Ende. Warum ist das wichtig, über dieses Thema zu reden? Weil vielleicht sagst du, naja, es ist schön, es ist interessant, darüber zu hören, aber ist das wirklich wichtig für uns als Gemeinde? Und dieser Satz am Ende fordert uns auf, darüber zu reden. Denn Paulus sagt am Ende, so tröstet euch nun gegenseitig mit diesem Wort. Liebe Gemeinde, verstehen wir das? Dass das Paulus nicht einfach sagt, um einfach unsere Fantasie zu wecken, einfach, dass wir an manche Dinge denken, sondern er sagt, liebe Geschwister, Entrückung, auf Jesus warten, das sind Worte, mit denen wir uns trösten sollen. Wir sollen zueinander das sagen. Das soll nicht ein Thema des Streites sein, sondern des Trostes sein. Das ist so wichtig zu verstehen. Es sollte Trost sein. Und mir ist das irgendwann wichtig geworden, weil ich dachte, naja, man philosophiert gerne über dieses Thema. Wann kommt Jesus wieder? Wann kommt er nicht wieder? Wie wird das sein? Und irgendwie ist das nicht wichtig, weil wir leben doch jetzt und hier. Also morgen muss ich zur Arbeit, lass mich darüber reden. Wie überstehe ich diesen Tag? Wie wird die Woche sein? Ja, aber Paulus sagt, irgendwann kann es richtig im Leben kneifen und richtig vielleicht knallen, dass der ganze Fundament verloren ist, dass dich nichts mehr tröstet. Und er sagt, aber diese Worte, dass Jesus wiederkommen wird, dass Jesus dich zu sich nehmen wird, das ist ein Riesentrost. Redet darüber, spricht einander das zu in Liebe, sagt das einander. Die Bibel sagt uns, dass wir in der Luft quasi mit Jesus verbunden werden. Ja, also er geht uns entgegen und wir kommen ihm entgegen. Und wisst ihr, die Bibel nennt in Epheser 2 den Luftbereich, das ist der Herrschaftsbereich Satans, wird das gesagt. Und ich finde es interessant, dass dort Jesus die Verbindung mit seiner Gemeinde nimmt. Das heißt, Jesus entmachtet auch so den Satan, dass er sagt, sogar in deinem Herrschaftsbereich hast du nichts mehr zu sagen. Ich und meine Gemeinde, wir treffen uns und da werden wir uns begegnen und ich werde sie zu mir nehmen. Paulus schreibt, tröstet einander mit diesen Worten. Lass uns heute unser Leben anschauen. Schau nur auf dich gerade, auf keinen, der rechts und links sitzt. Wie geht es dir heute mit diesem Thema? Wie geht es dir, wenn du darüber liest, dass Jesus dich in das Haus des Vaters nehmen möchte, um mit dir die Ewigkeit zu verbringen? Bist du bereit für diese wundervolle Begegnung? Diese Hoffnung, das ist kein Wunschtraum. Ach, naja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wir wissen, dass die Bibel sagt, es wird passieren. Und das ist so ein Trostanker für uns, dass wir dran denken. Dass wir dran denken, wenn du leidest, wenn du krank bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du einsam bist, wenn du jemanden verloren hast. Denke darüber, du wirst diese Person, ja, wenn sie geglaubt hat, sehen. Wenn du leidest, darfst du wissen, dieses Leid hat irgendwann ein Ende, weil Jesus dich zu sich nehmen wird. Ich glaube, etwas Größeres gibt es nicht. Und wenn wir je mehr über dieses Thema nachdenken, und so geht es mir, je mehr ich darüber nachdenke, dass Jesus irgendwann kommt, desto mehr Freude entsteht in meinem Herzen. Egal wie mein Alltag war, es entsteht wirklich eine Freude. Und ich glaube, mit dieser Freude kann ich manche vielleicht ermutigen. Wenn man darüber spricht, kommt oft die Frage, ja, aber wann wird das geschehen? Manche blicken täglich in den Himmel und sagen, naja, es wird gesagt, Jesus kommt auf einer Wolke oder wir werden auf einer Wolke hochgenommen. Ja, mir ist gerade wolkig, das könnte heute sein. Aber ich glaube nicht, dass wir auf Wolken warten müssen oder sehen dürfen, ist es bewölkt oder nicht. Wie ich schon von Anbeginn gesagt habe, gibt es heute viele, die verschiedene Dinge glauben, dass Jesus nach der Entrückung kommt, vor der Entrückung wird. Und das ist in Ordnung, wenn du vielleicht anders glaubst. Das ist gar nicht so schlimm. Aber was Paulus sagt, und so verstehe ich das, und ich sage das einfach, wie ich das sehe, ich finde, das ist tragisch, wenn wir über dieses Thema überhaupt nicht nachdenken. Das ist das eine. Aber ich finde es schön, darüber nachzudenken, um wirklich Menschen zum Trost zu verleihen. Einfach nicht über den Zeitpunkt zu reden, sondern darüber, dass Jesus kommt. Aber wenn wir einfach über den Zeitpunkt kurz reden und sagen, wann könnte es passieren, ich glaube an die Dringlichkeit dieses Trostes. Das unterstreiche ich vielleicht jetzt hier. Nicht aus Angst, das einander zu sagen, sondern zu sagen, damit wir jederzeit bereit sind, Jesus zu begegnen, aus Liebe einander zu sagen. Die Entrückung ist keine bloße Theorie, es ist eine Hoffnung, es ist eine Verheißung und es ist ein Ausdruck, dass Gott einem nah sein möchte. Und sie ruft uns, wie ich schon gesagt habe, wachsam zu bleiben. Aufgrund dieser kurzen Zeit möchte ich nicht so viel auf viele Dinge eingehen, aber eine Sache schon. Ich habe ja öfters über Offenbarung gepredigt und da gibt es einen Vers, wo ich sage, das ist der Schlüssel für die ganze Offenbarung. Das ist der Vers 19 in Kapitel 1. Jesus sagt dort, Johannes, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Und ich habe schon öfters gesagt, das beschreibt oder das entschlüsselt die ganze Offenbarung, wie sie geschrieben wurde. Also der erste Kapitel, das ist das, was du gesehen hast, sagt Jesus Johannes. Das zweite und das dritte Kapitel, da wo die Sendschreiben geschrieben werden, die sieben, das ist die Zeit, in der wir heute leben. Das ist diese Zeit. Und dann sagt er, schreibe in Kapitel 4, die meiste Zeit bis 22, was geschehen wird. Und ab Kapitel 4, das, was geschehen wird, ab Kapitel 4, schreibt Johannes oder wird Johannes in den Himmel genommen. Er ist davor auf der Erde gewesen, Jesus hat mit ihm geredet und dann wird er in den Himmel genommen und sieht von oben, was auf der Erde geschieht. Ich bin überzeugt oder ich glaube daran anhand des Textes, Jesus steht hier oder Johannes steht hier stellvertretend für die Gemeinde, die in den Himmel entrückt wird. Und Johannes sieht 24 Älteste dort auch im Himmel sitzen. Und die deuten auch auf die Gemeinde hin, die nicht mehr unten ist und das Gericht erlebt, die ganze Welt treffen wird, sondern bei Gott ist. Bemerkenswert ist noch, in Kapitel 2 und 3, wo es über die Gemeinde gesprochen wird, 19 Mal die Gemeinde erwähnt. Aber ab Kapitel 4 wird sie kein Mal erwähnt auf der Erde. Und das ist ein Zeichen, etwas ist zwischen Kapitel 3 und 4 passiert, weil die Gemeinde nicht mehr erwähnt wird. Und das könnte sein, dass da genau die Entrückung war, dass Johannes entrückt wird und damit uns das gezeigt wird. Und das bringt uns zum nächsten wichtigen Punkt, was wir in Kapitel 3, Vers 10 lesen. Der Gemeinde Philadelphia schreibt Johannes oder sagt Jesus, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und jetzt kommt, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Das ist mehr als nur ein Trost für die Gemeinde, es ist eine Verheißung. Es gibt bis heute verschiedene Versuchungen. Also wir sehen, wir haben heute für Nordkorea gebetet, da gibt's sehr viel Versuchung. Sehr, sehr viel. Harte Zeit, aber sehr viel Versuchung auch. Sehr schlimme Zeit. Aber man muss auch sagen, diese eine Versuchung, von der hier gesprochen wird, sie ist so massiv, dass es die ganze Erde treffen wird, gleichzeitig, und alle werden es spüren. Und das ist etwas anderes als nur eine Versuchung. Das ist ein starkes Argument eigentlich, dass die Gemeinde vor dieser starken Zeit, was die Bibel Trübsalzeit nennt, entrückt wird. Und es wird gesagt, dass es wirklich eine Zeit ist, wo Gottes Zorn hier ausbricht, hier auf der Erde. Und wir lesen in 1. Thessalonicher 9,10, Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir merken, die Gemeinde ist nicht zum Zorn hier. Wir erleben hier schreckliche Zeit auf der Erde, aber das ist nicht der Zorn, sondern wir leben hier als Gemeinde in einer Gnadenzeit noch. Es ist noch anders als die Zeit in der Trübsalzeit, denn dort wird die Menschen der Zorn Gottes treffen. Zurzeit trifft er es nicht. Zurzeit ist Gott gnädig und jeder darf kommen. Und sein Heiliger Geist zieht die Menschen zu ihm. Die Gemeinde als Braut also erlebt hier keine Zornzeit, sondern Gnadenzeit. Und ich möchte nochmal betonen, wir leben in einer einzigartigen Zeit. Und das ist der Grund zur Freude, aber auch ein Aufruf zur Bereitschaft, dass die Gemeinde entrückt werden kann. Wir sehen Zeichen, die sich in der Dichte und Klarheit erfüllen einfach, die Generationen vor uns gar nicht vielleicht erwartet haben oder gesehen haben. Alles bewegt sich darauf zu, dass Jesus kommen wird. Und meine Frage ist immer wieder, wie bereit bist du? Israel ist wiederhergestellt, die Juden sind zurück im Land, die Welt nimmt immer mehr an Gottlosigkeit und ja, der Geist des Antichristes wird immer mehr und mehr. Die Christen werden unterdrückt und glaub mir, wenn wir ein bisschen mehr uns mit dieser Open-Doors-Geschichte beschäftigen, wie viele Christen, wie schwer es haben, dann werden wir merken, dass wir in einem unglaublich ja, friedfertigen Land leben zurzeit. Es wird hier noch gar nicht viel gemacht im Vergleich zu dem, was dort passiert. Wir sehen ganz deutlich, die Vorbereitung läuft und wenn wir die Juden betrachten, was in Jerusalem passiert, wie die voranschreiten, was sie alles vorbereiten, damit sie auch diesen dritten Tempel bauen, dann kommt mir manchmal so eine Gänsehaut. Dort gibt es ein Institut, wo wirklich Sachen vorbereitet worden sind, also Klamotten für den Tempel vorbereitet sind, der Altar ist vorbereitet, damit sie schnell alles aufbauen können. Die Priester haben zweimal im Jahr eine Generalprobe. Generalprobe, was Musik angeht, was Opfer angeht, alles Mögliche. Es ist wirklich alles in der Vorbereitung, dass bald diese Zeit kommen wird. Aber einige behaupten auch und sagen, naja, die Erwartung einer Entrückung vor der Trübsalzeit, das führt zu so einer ja, geistlichen Lauheit. Fehlende Vorbereitung. Christen müssen doch durch harte Zeiten durchgehen, dass sie treu sich zeigen. Aber ich glaube, dass es, wie ich schon gesagt habe, dass es der Gegenteil ist. Denn wenn wir nicht wissen, wann Jesus kommt, müssen wir immer bereit sein. Müssen wir immer auf ihn warten und unser Leben immer betrachten und in der Hoffnung leben, ja, dass er morgen oder heute kommen wird. Und dann lesen wir in 1. Johannes 2 diese Verse, mag ich sehr, dort steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir im Gleichgestalt sein werden, wenn er offenbart werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er uns. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Das ist so schön. Also wenn man das liest, das rüttelt uns so ein bisschen wach. Täglich bereit zu sein. Und die Verse sagen uns hier, wer auf Jesus wartet, automatisch reinigt er sich jeden Tag. Automatisch ist ihm das so wichtig, Jesus zu begegnen, dass er sich jeden Tag vor Gott einfach führt und sagt, Jesus, vergib mir, wenn ich heute irgendwie was falsch gemacht habe. Ich möchte dir begegnen und ich möchte dir ohne Scham wirklich in die Augen schauen, wenn du mich abholst, wenn du deine Gemeinde abholst. Ich möchte so gerne dich bald wiedersehen. Und mir ist das so wichtig, treu zu sein. Mir ist das so wichtig, ja, in Heiligkeit zu leben. Jesus, vergib mir. Und ich glaube, das müssen wir einander immer wieder zurufen. Wie geht es dir im Leben? Was hast du? Gibt es irgendwelche Probleme? Sollen wir dafür beten? Möchtest du irgendwie Jesus etwas sagen? Lasst uns mit diesem Wort einander ermutigen, einander trösten, wie Paulus das sagt. Suchen wir Gemeinschaft mit den Gläubigen, damit wir einander trösten können mit diesem Wort. Wisst ihr, es gibt sehr viele Einsiedler, ich wollte sagen Krebse, nein, Einsiedler Christen, Ja, und die sind immer irgendwie für sich, irgendwie gar nicht so in der Gemeinschaft. Aber die Bibel sagt, du brauchst diese Gemeinschaft tröstet dich und du musst den anderen sehen und ihn trösten, wenn es ihm schlecht geht. Dafür ist dieses Wort da. Lasst uns gemeinsam darauf uns vorbereiten. Ich finde auch gut, der Hebräer-Schreiber sagt, lasst uns aufeinander Acht haben und nicht einfach gucken, oh, okay, Stefan hat was falsch gemacht, Stefan, ei, 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 nicht gut. Nein, hier steht Acht haben und uns zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Wie viel Liebe steckt hier drin, dass er sagt, lasst uns einander nachgehen und einander ermutigen zu Liebe und zu guten Werken. Liebe Geschwister, da sind so viele Verse, die uns einfach ein bisschen rütteln heute vielleicht, ein bisschen uns wachrütteln und sagen, sei bereit, kümmere dich um den, der rechts oder links ist, sei für ihn da, sei nicht alleine, ruf an und frag, wie geht's dir, wie war deine Woche, wofür können wir beten, schreibt, wenn ihr eine Person ziemlich weit ist, wir haben heute WhatsApp, so viele Möglichkeiten, habt Gemeinschaft mit den Menschen, um sie einfach zu sehen und zu ermutigen. Aber ich möchte dich auch mit dieser Botschaft ein wenig warnen. Ich möchte auch sagen, wenn du diesen Schritt nicht getan hast, dann habe ich ein bisschen Angst um dich. Denn die Bibel sagt uns, dass wer mit Jesus nicht oder ihn nicht als Retter hat und Jesus kommt, dann wirst du nicht dabei sein, dann wirst du nicht mitgenommen, weil du an ihn nicht glaubst. Und Glaube bedeutet hier eine Beziehung zu ihm haben, ihn als seinen Retter zu erwählen, richtig. Nicht einfach zu sagen, sondern erwähle Jesus zu deinem Retter. Sag einfach, Jesus, ich will dir gehören, ich will dein sein. Gerne können wir für dich beten, gerne kann ich für dich beten, komm einfach auf mich zu und ich helfe dir vielleicht diesen Schritt zu tun, dass wir zusammen drüber beten und drüber reden. Zöger nicht heute, Jesus dein Leben zu übergeben, einfach. Jesus streckt seine Hand raus mit dieser Botschaft und er sagt, ich komme bald. Und jetzt ist die Frage, was sagst du? Sagst du wie Johannes, ja, komm bald. Es ist eine Gnade, wenn Jesus heute kommen wird. Es ist eine Gnade, es kann heute sein, heute Mittag, heute Abend oder morgen. Aber es ist eine Gnade. Und lasst uns so zusammenleben, dass wir voller Freude sagen können, Jesus, komm, komm bald. Ich habe nichts in dieser Welt, was mich hält. Nicht, dass ich hier nichts mag, sondern du bist das Ziel und du bist die Liebe meines Lebens. Lasst uns einander dazu immer wieder ermutigen und helfen, das im Fokus zu behalten. Möge Gott euch segnen dabei. Amen.